Liebe Gemeinde, ich freue mich, heute Morgen unter euch zu sein. Ich weiß, das Missionswerk Friedensbote ist nicht unbekannt hier. Und ich bringe euch herzliche Grüße von Eduard Ewert und Robert Gönner, die hier schon mal waren. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für eure Gebete für uns, für die Missionare und Unterstützung in jeglicher Form für das Missionswerk. Ich staune immer wieder, wie viel der Herr bewirkt durch das Wenige, was wir geben, was wir ihm zur Verfügung stellen. Seine Gnade ist wirklich groß. Ich wollte kurz einen Einblick geben, erst in die Arbeit. Wie ich schon sagte, euch ist es nicht unbekannt, trotzdem einfach zu erfrischen, welche Arbeit wir führen und euch ermutigen, weiterhin dafür zu beten. So, ich weiß, Raphael ist da am PC und er hat mehr Erfahrung als ich mit den ganzen Lichtbildern. Ich war viele Jahre Missionar in Brasilien und Afrika und ich habe immer noch die Ehrfurcht vor der modernen Technik. Aber wir versuchen es so, wenn ich die rechte Hand hebe, dann wechselst du das Bild. Gut? Okay, wir können anfangen. So. Unser Motto von unserem Missionswerk ist die Worte des Herrn, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Damals, als ich bin in Kasachstan groß geworden und 1977 sind wir nach Deutschland gekommen, konnte ich mir niemals vorstellen, dass einmal der eiserne Vorhang fallen wird. Und doch, ein Land, der 5 Millionen Armee einsatzbereite Armee hatte, 20 Millionen Reservisten, viele tausend Atomsprengköpfe, ist ohne einen Schuss gefallen. Und große Möglichkeit hat uns der Herr aufgetan, dort zu evangelisieren. Und doch, wir wissen, es war nicht immer so und es wird nicht immer so sein. Wir wollen diese Zeit nutzen. Wir wissen, so wie Länder in Mittelasien mittlerweile, in Usbekistan, Tadschikistan, ist es schwerer zu wirken, als es damals unter der kommunistischen Regierung. Ja. Das ist unser Einsatzland. Fast ein Sechstel der bewohnten Erde ist die frühere Sowjetunion. 300 Millionen Menschen leben dort und viele von denen, trotzdem, dass wir 17 Jahre Freiheit haben, dort das Evangelium zu verkündigen, haben davon noch nichts gehört. Es hat zum Teil damit zu tun, dass die Entfernungen so wahnsinnig groß sind. Die roten Punkte, das sind so die Schwerpunkte, wo wir arbeiten in der Sowjetunion. Ich nehme euch gleich 1000 Kilometer östlich von Moskau, wo unser Missionar Alexander Dresjanikow eine wunderbare Arbeit macht. Der Herr hat ihm einfach aufs Herz gelegt, in diese abgelegene Gegend zu gehen und dort zu arbeiten. Er ist unterwegs mit verschiedenen Teams durch die Dörfer, durch die umliegende Städte, um dort Evangelium zu verkündigen. Bis vor kurzem gab es da überhaupt noch keine Gemeinde in dieser Gegend. Wir sehen, im Sommer ist es einfacher, im Winter ist es etwas schwieriger, unterwegs zu sein. Eine ganz wichtige Arbeit, die Alexander macht, sind die Waisenheime. 70 Jahre Atheismus hat dazu geführt, dass ein Mensch absolut auf sich selbst bezogen ist. Das Nächste, das Wertvollste, was wir Menschen haben, unsere Kinder, verlieren dann auch die Bedeutung. Das Wichtigste ist mein Wohl und wenn die Kinder mich stören, dann werden sie ausgesetzt. Viele Tausende, Hunderttausende Kinder sind in Waisenheimen heute. Viele leben einfach auf der Straße. Und für diese Kinder machen wir auch die Sommerlager, wo sie oft zum ersten Mal eine wirklich liebevolle menschliche Zuwendung erfahren, aber auch von der Liebe Gottes hören. Gott sagt in seinem Wort, er ist der Vater der Waisen. Und das möchten wir, dass diese Kinder es erfahren. Jedes Gesicht birgt hinter sich oft eine ganz tragische Geschichte. Was diese Kinder in diesen jungen Jahren bereits schon erfahren haben, ist oft wirklich unfassbar. Und doch erleben wir immer wieder, wie Gott diese Wunden heilt und einen neuen Anfang schenkt. Wir gehen gleich 6000 Kilometer, fast 7000 Kilometer weiter nordöstlicher von Moskau. Da liegt Jakutien oder von Einheimischen genannt Sacha. Es ist ein sehr großes Gebiet und dort befindet sich der Kältepol der bewohnten Erde. Jetzt vom braunen Fleck etwas höher seht ihr die Stadt Verkhojansk. Da wurden Temperaturen unter minus 70 gemessen. Das kann man sich kaum vorstellen und soviel ich weiß, kann nur ein Lebewesen das überleben und das ist die Katze. Ja. Einfach um einen Eindruck zu haben, wie groß Jakutien ist. Jakutien von der Fläche her ist größer als Deutschland, Österreich, Frankreich, England, Finnland und Griechenland zusammengenommen. Kann man sich kaum vorstellen. Und auf diesem Gebiet wohnen über 2,5 Millionen Menschen und jeder von denen im abgelegensten Gebiet muss die Botschaft hören, dass Jesus auch für die gekommen ist. Transportmittel sind sehr begrenzt, das Land ist riesig und meistens ist man im Winter unterwegs, also im Flugzeuge durch die großen Entfernungen und im Winter sind die Brüder mit Autos auch unterwegs. Hier sehen wir ganz rechts von mir aus ist Bruder Nikanenko, der die Arbeit dort in Jakutien für uns leitet. Und dahinter ist ein eingefrorener Fluss. Die Flüsse sind dort riesig, weil es eine große Ebene ist. Die erreichen manchmal eine Breite von 10 Kilometer, kann man sich kaum vorstellen. Und im Winter sind diese Flüsse zugefroren und dann werden sie für unsere Mitarbeiter zu den Autobahnen, durch die man fährt und in entlegene Gegenden fahren kann, weil die meisten Dörfer doch entlang vom Fluss liegen. Im Sommer kann man sich sehr schwer bewegen, weil durch den ewigen Frost die Erde taut in manchen Stellen nur 10, manchmal in südlicher bis 20 Zentimeter auf. Und das Tauwasser kann nicht versinken. Das ganze Gebiet verwandelt sich in einen Sumpf, wo man nur auf wenigen Schotterpisten dann weiterkommen kann. So sieht man bei minus 45 aus. Das ist eine Missionarin aus Ukraine. Wir haben das Vorrecht, auch einige andere Missionare dort unterstützen. Also links von mir aus gesehen ist Bruder Anatoli Michael Trubchik. Er ist aus Weißrussland dahin gezogen, 92, und ist sozusagen der Apostel der Arbeit dort unter den Jakuten. Der Herr hat wirklich seine Arbeit gesegnet und mittlerweile sind da mehr als 30 Gemeinden entstanden unter den Jakuten. Von anderer Seite ist Valeri Butzev, tief in der Kultepraxis verwickelt, hat als Schaman praktiziert, ist einer von den Ersten, der zum Glauben kam, und leitet heute eine jakutische Gemeinde. Wenn ihr das Buch Igor sieht, das ist ungefähr so die Lebensgeschichte von Valeri. Nach dem Zusammenbruch von Kommunismus sind die Leute offen, nicht nur für den Glauben, die sind offen für alles. Östliche Religionen kommen rein, die einheimischen Naturreligionen erleben sozusagen eine Renaissance, so wie hier sehen wir. Das ist eine Übung einer Schamanenschule dort in Jakutien. Also davor haben wir noch zwei Brüder gesehen. Ich habe zu schnell gewinkt, wenn wir einmal zurückgehen. Danke. Also ganz rechts von mir ist Bruder Said, ist ein Jakute. Er ist ein begabter Bruder, den wir unterstützen seinen Dienst. Er ist ein sehr begabter Evangelist und Bibellehrer. Und das Bild von diesem Ehepaar, damals noch verlobt, heute verheiratet. Igor Petrunin und seine Frau sind querschnittsgelähmt, aber er hat eine sehr effektive Radioarbeit aufgebaut dort in Jakutien. Hier sehen wir Bruder Said bei seiner Arbeit. Die Nacharbeit, die Jüngerschaft ist einer der größten Schwerpunkte unserer Arbeit. Weil wenn diese Leute zum Glauben kommen, die wissen praktisch null aus der Schrift. Die brauchen Unterweisung und Unterstützung. Und das ist die große Aufgabe, die diese Brüder tun. Jakutien geht bis zur Küste vom stillen Ozean. Stiller Ozean, also Pazifik, friert nicht ein wegen der warmen Strömung, die von Japan hochkommt. Und dort liegt eine Stadt Ochotsk, wo wir nicht lange hier ein interessantes Erlebnis hatten. Unser Missionar aus Chabarowsk, Mai Borada, hatte eine weite Verwandte in Ochotsk, hat ihr Briefe geschrieben. Sie wollte vom Glauben nichts wissen. Er hat dann ihr ein Päckchen zukommen lassen mit der Bibel und einigen Traktaten, einigen Büchern. Und ein Jahr später ist er dann dahin gefahren mit noch einem Bruder, einfach um rauszufinden, ob im Ochotsk Christen gibt. Und dann besucht er diese Verwandte und in dieser Zeit durch das Lesen der Bibel ist sie zum Glauben gekommen. Und in diesen 2 Wochen wollte sie sich taufen lassen und natürlich die Entscheidung war entweder Pazifik, das sieht schon bedrohlich aus, und dann haben die Brüder eine Alternative gefunden. Und sie wurde dann einfach in eine Wassertonne getauft. Ja. Wir gehen gleich weiter nach Kirgisien. Ein kurzer Einblick. 1990 wusste man von keiner kirgisischen Gemeinde. Es gab einzelne Kirgisen, die zum Glauben kamen. Und 2004, von dann habe ich die Statistik, kannte man schon mehr als 5000 Kirgisen und mehrere kirgisische Gemeinden. In Kirgisien ist eigentlich offiziell Glaubensfreiheit, doch da kommt viel Geld von Arabien, Moscheen werden gebaut, islamische Schulen und die Imame und Mullahs versuchen sehr viel Druck auf Kirgisen auszuüben, sodass die Brüder, die dort wirken, oft verfolgt werden. So ein Einblick von Kirgisien. Das ist so ein kirgisischer traditioneller Sattel. Und da oben sehen wir Bruder Achat mit seiner Mutter. Die sind beide Christen und er leitet eine Gemeinde dort. Wie schon sagte, Moscheen werden gebaut und man versucht mit großem Druck Islam dort voranzubringen. In Kirgisien ein Mann und ein Pferd sind verbunden. Ein Pferd gehört zum Mann und ein Mann ohne Pferd ist kein Mann. Es ist ein stolzes, freiliebendes Volk und mich beeindruckt immer wieder, wie diese Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, mit welchem Eifer, mit welcher Furchtlosigkeit sie unter ihrem Volk dann das Evangelium verkündigen. Ein Blick in einen kirgisischen Gottesdienst, man sitzt traditionell auf dem Boden, die singen viel, Lieder zum Teil, die für unsere Ohren etwas befremdend klingen, aber mit denen sie unseren Herr Jesus preisen. Auch ein Ehepaar dort, der in der Arbeit dort aktiv sind. Noch ein kurzer Einblick von Georgien. Georgien liegt mir schwer am Herzen. Vor ein paar Monaten war Bruder Omari hier und hat erzählt von der Not, von der Offenheit und von den Hindernissen in diesem Land. Wirtschaftlich sieht da desolat aus, wirklich. Seit einem Jahr haben sie da eine Besserung, weil sie eine stabilere Regierung haben. Aber wir sehen schon an Statistik, dass 1 Million Menschen haben seit 1991 das Land verlassen. Das ist ein Fünftel der Bevölkerung. Ja. Geschichtlich gesehen ist Georgien sehr beeindruckend. 300 Jahre nach Christus war es schon eine alte Zivilisation und ein christliches Land. Wo wir hier in Deutschland noch wilde Barbaren waren, war das ein zivilisiertes und christliches Land. Und heute leider ist die georgisch-orthodoxe Kirche der größte Gegner von Evangelisation im Land. Man versuchte Zusammenarbeit, aber das ist leider unmöglich. Hier sehen wir Bruder Mari. Ein sehr begabter Evangelist, es ist ein Vorrecht, Brüder wie diese zu unterstützen für uns als Missionswerk. Eine bewegende Geschichte war ein Mafiosi, ein professioneller Kartenspieler, nie gearbeitet, sehr viel Geld gehabt, war im 6. Semester an einer Uni, hat nie eine Vorlesung besucht, traf sich nur regelmäßig mit Professoren und hat sie ordentlich bezahlt. Und als er Christ wurde, ging er dahin und hat gesagt, schmeiß meine Unterlagen raus. Da haben sie alle ihm gesagt, Omari, du bist verrückt. Du brauchst nur für ein paar Tausend dazuzahlen und dann hast du dein Diplom. Und er sagte, er hat ja, ich habe jetzt ein Diplom von Jesus und er sieht anders aus. Und diese gekaufte brauche ich nicht mehr. Das andere Ehepaar, also die Frau im weißen Kittel vorne und der Mann dahinter, ist Bruder Levan. Beide Ärzte haben nach Zusammenbruch das ganze System, Gesundheitssystem, das in Georgien ein Haus gemietet und umsonst einfach kranke Leute behandelt. Jetzt mit der Hilfe von Christen hier aus dem Westen haben sie eine Klinik aufgebaut und durch ihre Arbeit haben sie einfach offene Türen bei den Menschen. Mittlerweile ist durch die Arbeit von diesem Ehepaar sind 5 kleine Gemeinden in der Gegend entstanden. Der Herr segnet sie. Die haben arbeitslose Ärzte zu sich genommen und eingestellt. Und nach der letzten Information, die ich habe, außer 2 von ihrem Team sind heutzutage alle Christen geworden. Hier sehen wir Bruder Amare in seinem Dienst. Er hat in der Schule gepredigt. Junge Menschen sind sehr offen und begierig, vom Evangelium zu hören. Hier sehen wir die jungen Männer, die wollen sofort nachlesen. Die meisten von denen haben noch nie ein Neues Testament in der Hand gehabt. Und leider sind das die orthodoxen Priester, wenn die das erfahren, die setzen die Eltern unter Druck, dass sie das wegnehmen sollen und das Wort Gottes verbrennen. Das ist traurig. Ja. Verschiedene Menschen kommen zum Glauben. In der Mitte ist die Frau von Bruder Amare, dieses ältere Ehepaar hier. Der Mann war einer der engsten Mitarbeiter von Brezhnev, als er noch der Präsident von der Sowjetunion war, leitete eine Sicherheitsabteilung, die Andersdenkende eliminiert haben. Mensch, der sehr viel auf Gewissen hat und doch auch diese Menschen können zum Glauben kommen, werden erneuert und er setzt alle seine Beziehungen und alles jetzt ein, um das Reich Gottes dort in Georgien zu fördern. Humanitäre Hilfe ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir sammeln diese Arbeit, also die Pakete. Können wir weitergehen? Ja, noch einmal. Danke. Wir sammeln sie in Deutschland, Schweiz und Österreich, bringen es zusammen nach Meinerzhagen und 2-mal im Monat geht dieser Lastwagen in den Osten mit humanitärer Hilfe. Humanitäre Hilfe ist schon ein Auftrag, das wir haben als Christen, den Armen zu helfen, aber das dient doch dazu, dass uns heutzutage viele Türen offen geworden sind. Gefängnisse, Waisenheime, Krankenhäuser dürfen unsere Missionare jetzt frei gehen, weil diese Leute haben gemerkt, wir reden nicht nur, sondern wir wollen auch ihnen wirklich helfen. Dieser Lastwagen ist Gebetsanliegen für uns. Er hat mittlerweile 1 Million Kilometer gelaufen. Wir danken für die Bewahrung für unsere Brüder, dass während dieser Reise nichts passiert ist. Aber jetzt sind wir mit der Frage konfrontiert, entweder brauchen wir einen neuen Wagen oder der Herr soll es segnen, wie die Israeliten in der Wüste. Da steht geschrieben, ihre Schuhe haben sich nicht aufgerieben. Vielleicht soll er noch 1 Million halten. Und jetzt weitergehen. Hier sehen wir einen Mann auf einer Müllkippe. Hinter diesen Menschen steht immer eine Geschichte dahinter. Oft waren es große Männer in der früheren Sowjetunion. Mit dem Zerfall des Kommunismus haben sie alles verloren, weil alles, was sie hatten, war mit ihrer Parteimitgliedschaft verbunden. Und oft durch diese Tragik in ihrem Leben werden sie heute offen für das Evangelium. Es sind arme Kinder in Kirgisien und hier sehen wir Verteilung von humanitärer Hilfe in Puro in Estland. Wir helfen auch, Gemeindehäuser zu bauen. Hier sehen wir eine neue Gemeinde in Georgien. Mieten eine kleine Unterkunft in Georgien ist ein besonderes Problem, weil die orthodoxe Kirche geht, die Priester gehen zu allen öffentlichen Gebäuden und sagen den Leuten, den Verantwortlichen dort, sollen wir diesen Raum segnen. und die Leute sind sehr darauf bedacht. Auf jeden Fall wollen sie das. Und der Priester betet dafür, weiht es mit dem heiligen Wasser, aber dann hängt er sein Kreuz auf und das ist sein Territorium. Das heißt, keine andere Glaubensrichtung darf sich dort versammeln. Und damit sind wir praktisch ausgesperrt. Und Schulen, öffentlichen Gebäuden. Und die Christen sind gezwungen, nur in Häusern sich zu versammeln. Das geht, wenn man 20, 30 Mann ist. Wenn es mehr wird, wird das schwierig. Und die brauchen unsere Unterstützung, um Gemeindehäuser zu bauen. Unsere Arbeit geht von einfache Evangelisation dort, Bibelkreisen, bis, wenn es möglich ist, dass wir helfen den Geschwistern, ein Gemeindehaus zu erwerben oder zu bauen. Also wir versuchen auf einem breiten Spektrum die Arbeit zu unterstützen. Das sind unsere wichtigen Projekte, die jedes Jahr immer da sind. Unterstützung von Missionaren. Ein neues Projekt sind die 100.000 Neue Testamente, die wir drucken wollen für die evangelistische Arbeit. Die Not ist immer noch groß und die meiste von diesen 100.000 sind in Sprachen der Minderheiten. Also in Russisch, da ist man schon besser versorgt, aber gerade in Sprachen von Minderheiten ist eine große Not. Ein Beispiel nur, als wir Bruder Nikonenko angerufen haben, haben gesagt, von diesen 100.000 wollen wir 3.000 in Jakutisch drucken. Und wir dachten, er bricht in Jubel aus und er fing an fast zu weinen. Er sagt, Brüder, was denkt ihr euch? Die Not ist so groß, wir brauchen mindestens 30.000 in Jakutisch, nicht 3.000. Und ein großes Anliegen ist auch ein Schulungszentrum in Vjatsky Polerne. Wie ich schon gesagt habe, da gab es früher keine Gemeinden, jetzt gibt es viele neue Gläubige und die brauchen Unterstützung und Stärkung im Glauben. Und wie ich schon erwähnte, unser Lastwagen ist auch ein Gebetsanliegen. So, das ist das Ende der Präsentation. Danke für euer Interesse, fürs Zuhören und danke für eure Gebete. Gebete sind das Wichtigste, was unsere Missionaren und wir brauchen. Wenn der Herr die Arbeit segnet, da kann man auch mit wenig Mitteln arbeiten. Wenn der Herr dafür nicht seinen Segen gibt, dann ist alles menschliche Mühen umsonst. In der Missionsarbeit, von meiner eigenen Erfahrung kenne ich das, wie ich schon sagte, wir haben früher in Brasilien und in Afrika, 10 Jahre in Afrika gearbeitet. Man erlebt viel Ernstes, viel Gefährliches und viel Lustiges. Und Brüder aus Ukraine haben erzählt, die waren eingeladen zu einem Kongress nach USA und dachten, wir wollen mal einen Sonntag selber hingehen und so einen amerikanischen Gottesdienst erleben, ohne dass der Übersetzer dabei ist und uns ständig alles erklärt. Wir wollen es einfach so live erleben. Gehen sie in den Gottesdienst, nur jetzt hatten sie ein Problem, die können kein Englisch. Dann haben sie sich ausgesucht einen sympathischen jungen Mann und dachten, wir machen ihm einfach alles nach. Wenn er aufsteht, dann stehen wir auf. Wenn er singt, wir singen mit. Da können wir nichts Verkehrtes machen. Und das klappte wunderbar, bis der Pastor nach vorne ging und etwas sprach. Und dann da stand der junge Mann auf. Sie standen auf und alle fingen an zu lachen. Die Brüder waren ganz verlegen. Nach dem Gottesdienst fanden die jemanden, der ihnen erklären konnte, was passiert ist. Sie übersetzen konnte. Und haben sie gefragt, wieso haben denn die Leute gelacht? Was haben wir verkehrt gemacht? Ja, sagen die, der Pastor hat gesagt, wir freuen uns, dass eine junge Familie Zuwachs hat. Die haben einen Sohn und er bat den Vater aufzustehen. Ja. Als wir nach Brasilien auch kamen, wir sprachen so wenig Portugiesisch und wir baten die einheimischen Mitarbeiter, uns zu korrigieren. Die haben immer gesagt, oh, ich spreche so gut Portugiesisch. Ein paar Jahre später, wo wir uns gut kannten, dann haben sie uns erzählt, was wir alles so zusammengeredet haben und haben sich darüber kaputt gelacht. Der Herr hilft uns in unseren Schwachheiten. Wie ich schon sagte, am Segen des Herrn liegt, vom Segen des Herrn sind wir wirklich abhängig in allem. In unserem Christenleben, in unserer Missionsarbeit. Und oft nenne ich Missionsarbeit als ein unmöglicher Auftrag. Unmöglich, oft in dem Sinne, was mutet der Herr uns zu? Was hat er seinen Leuten zugemutet? Den 12 Jüngern, die da standen, wo er zum Himmel, zum Vater gegangen ist, und er sagt zu ihnen, geht hin in alle Welt. Die standen da, die 11 waren das mittlerweile, verlegen, ängstlich, wie soll das werden? Ich weiß, in Afrika, wir sprachen mit den Brüdern über Evangelisation, und dann ist ein Bruder aufgestanden, hat gesagt, ja, wir konnten Evangelisation machen, aber wir brauchen Geld, wir brauchen Mittel, wir brauchen Autos. Und obwohl ich ein großes Verständnis dafür habe, habe ich ihm dann gefragt, wie viele Autos hat der Herr seinen Jüngern hinterlassen, als er ging und sagte ihnen, die sollen die ganze Welt evangelisieren. Wie viel Geld hat er ihnen hinterlassen? Er hat seine Zusage hinterlassen. Ich bin bei euch. Und weil der Herr mit uns ist, ist das möglich. Ich möchte zu diesem Thema auch als ein Beispiel lesen aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Kapitel 14, eine bekannte Geschichte, die Speisung der 5000. Ich lese Matthäus Kapitel 14 von Versen 13 bis 21. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort an einem Boot abseits an einem öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah die große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier, außer nur 5 Brote und 2 Fische. Er sprach, bring sie zu mir. Und er befahl der Volksmengen, sich auf dem Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen, und sie alle wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll, Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Wir alle kennen diese Begebenheit. Jesus war ein wunderbarer Verkündiger. Jesus war ein Mensch, ein Mann Gottes, von Gott gesandt, und in seiner Nähe fühlten sich die Menschen wohl. Die spürten die Gegenwart Gottes, und deswegen liefen sie ihm in Scharen nach. Hier, er hat verkündigt, er zieht sich zurück, kommt an einen Ort und er denkt, da wird keiner sein, keiner weiß, aber die Ruf von ihm hat sich verbreitet und versammeln sich hier circa 5000 Männer, die Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Wir wissen nicht, Bibelausleger oder Bibellehrer sagen, manche sagen, das waren bis 20.000 Menschen, manche sagen, es war 12.000, 10.000. Eigentlich spielt das keine Rolle, weil da stehen diese Menge 5 Brot und 2 Fischen gegenüber. Und das ist auf jeden Fall viel zu wenig. Und diese Menge versammeln sich dort und die hören das Wort Gottes. Und Jesus verkündigt und die Menschen bekommen nicht genug. Die vergessen alles, die vergessen ihre Sorgen, die vergessen sogar ihren Hunger und hören zu. Und es ist interessanterweise, das sind die Jünger, die besorgt werden, nicht die Volksmenge. Und die kommen zu Jesus und sagen, Jesus, ich denke, du hast genug gepredigt, die Menschen haben auch andere Nöte, entlass sie bitte. Die sind besorgt um die Menge. Das Wort wird verkündigt, die Menschen hören zu Und in diesem Fall, man hat fast den Eindruck, die Jünger tun so, als wenn sie um die Menschen mehr besorgt sind als Herr Jesus selbst. Die sagen ihm: Herr Jesus, hör auf mit dem Verkündigen, die haben das genug gehört, die müssen jetzt essen. Die Gegend ist einsam, es gibt kein Essen hier. Und Jesus schaut seine Jünger an und sagt ihnen, die haben es nicht nötig, wegzugehen. Wir lesen davor, Jesus schaute die an und war innerlich bewegt. Im Markus-Evangelium sagt er, die waren wie Schafen ohne Hirte. Menschen, die auf der Suche sind, aber keine Richtung haben. Und hier gibt Jesus ihnen Lebensanweisung, wie sie mit Gott leben können, wie sie in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Jesus verkündigt sein Wort und die Jünger können gar nicht mehr zuhören. Die denken, was soll mit diesen Menschenmenge passieren? Was wird geschehen, wenn er jetzt noch länger zieht? Die sind hungrig. An anderer Stelle sagt es, die werden hingehen und die werden müde werden und die werden vielleicht hinfallen von der Müdigkeit, weil sie hungrig und durstig sind. Und Jesus wendet sich in diesem Moment an seine Jünger und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Also das sind so Momente im Neuen Testament, ich möchte dabei sein und die Gesichter der Jünger sehen, wie sie da an Jesus angeschaut haben, wahrscheinlich fassungslos. Jesus, wie kannst du von uns das verlangen? Wir haben hier gar nichts. 5 Brote und 2 Fische. Im Johannesevangelium lesen wir, das war auch nicht mal, was die Jünger hatten. Das hat ein junger Bursche ihnen gegeben. 2 Brote und 5 Fische. Und du sagst uns, wir sollen diese Menge zu essen geben. Ein unmöglicher Auftrag. Genauso fühlen wir uns oft als Christen. Ein unmöglicher Auftrag. Immer wenn wir das Budgetbericht haben vom Friedensbote und ich schaue auf die Fläche von der früheren Sowjetunion, ich denke, das ist ein unmöglicher Auftrag. Das geht doch gar nicht. Geht es uns nicht allen so, wir schauen auf unsere Nachbarn, mit denen wir schon zum 10. Mal versucht haben, über den Glauben zu reden, die haben überhaupt kein Interesse und wir denken, es ist ein unmöglicher Auftrag. Wie soll ich das machen, Herr? Ich bin nicht begabt als Evangelist, ich kann dies und jenes nicht tun, ich kann es einfach nicht. Jesus bleibt aber, Jesus gibt nicht nach. Er sagt seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. An anderer Stelle lesen wir, da sagt ein Jünger, auch 200 Denarii, sozusagen fast ein Jahreseinkommen von einem einfachen Arbeiter, würde nicht reichen, auch etwas diesen Menschen zu geben. Es gibt immer diese logisch denkende, logisch rechnende Menschen, auch unter den Christen. Die nehmen einfach die Not, die schauen auf ihre Ressourcen und sagen, das ist unmöglich. Ein Bruder erzählte mir, die haben ein neues Gemeindehaus gebaut und die hatten im Vorstand einen älteren Bruder, der lebenlang bei einer Kreissparkasse gearbeitet hat und für die Krediten zuständig war. Der war das größte Hindernis bei diesem Gemeindebau. Weil er hat sich alles ausgerechnet und hat gesagt, das ist unmöglich. Lasst die Finger davon, ihr führt die Gemeinde in die Schulden. Heute steht das Gemeindehaus und ist schuldenfrei, 6 Jahre nachdem es gebaut wurde. Wir brauchen diese Menschen, die gut rechnen können. Nur unsere Logik darf Gottes Kraft nicht begrenzen. Gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger stehen da. Ich kann mir vorstellen, wie sie sich zurückziehen. Automatisch schauen alle auf Petrus, der ist ja der große Führer. Und ich glaube, in diesem Moment hat sich keiner gestritten, wer der Größte ist. Man kann sich darüber streiten, wer der Größte ist, wenn um bestimmtes Ansehen, Position, Ehre geht. Doch wenn man in 10.000 hungrige Augen schaut und 5 Brote und 2 Fische hat, da streitet sich keiner, wer der Größte ist. Alle schauen auf den anderen. Was können wir jetzt tun? Die Jünger halten geheimen Rat, wird schnell beraten, überlegt. Man geht zurück zu Jesus und sagt, der Auftrag ist unmöglich. Unsere Ressourcen, 5 Brote und 2 Fische, Herr, du musst das einsehen. Entlass die Menschen, wir können das nicht tun. Und dann sagt Jesus, gib mir diese 5 Brote und 2 Fische. Ich denke, das war der Moment der größten Erleichterung für die Jünger. Die haben ja schon öfters gesehen, dass Jesus Wunder tun kann. Die haben die Geschichte im Alten Testament gelesen, wie Elisa mit wenigen Lebensmitteln 100 Männer ernährt hat. Die haben das alles gewusst. Sie glauben an die Kraft Gottes und die geben es gerne an Jesus. Jetzt ist die Verantwortung mit Jesus. Wir haben sie abgegeben und Jesus nimmt und betet über diese 5 Brote und 2 Fische. Und in vielen modernen Filmen wird gezeigt, wie diese Brot und Fische sich so magisch vermehren. Doch das steht nicht in der Schrift. Die haben sich nicht vermehrt, als Jesus gebetet hat. Umgekehrt, Jesus bricht sie noch und gibt zurück an die Jünger. Und die Jünger verzweifelt schauen Jesus an und sagen, vielleicht wirst du nicht nochmal darüber beten, Herr Jesus. Und Jesus sagt, nein, nimm das und gibt der Menge. Sagt den Leuten, sie sollen sich in Gruppe von 50 Mann hinsetzen. Und wer mit Menschen arbeitet, kennt das. Die Menschen tun nicht einfach so, was man ihnen sagt. Die fragen, warum? Warum sollen wir uns zu 50 hinsetzen? Gibt es was zu essen? Und ich kann mir gut vorstellen, wie die Jünger gesagt haben, ja, setzt euch nur hin. Das wird schon was geben. Die wissen nicht wie und wissen nicht, was sie tun soll. Das sind die Momente, in die uns oft unser Vater im Himmel führt, damit wir die Worte Jesus auch wirklich verstehen. Kapitel 15, Johannes Evangelium, sagt Jesus, ohne mich könnt ihr wie viel tun? Wenig, etwas, nichts tun. In diesem Moment haben die Jünger die Bedeutung dieser Worte wirklich verstanden. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Worte müssen wir beim Missionswerk immer wieder beherzigen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Jünger halten dieses gebrochene Stückchen in der Hand, gehen zu dieser Menge. Die sollen es jetzt verteilen. Die gebrochene 5 Brote und 2 Fische. Und ich kann mir vorstellen, dass sie erstmal so ein ganz, ganz kleines Stückchen abgebrochen haben. Das soll ja für die 10.000 Leute reichen, aber vielleicht ein ganz kleines Krümelchen. Und die brechen es einmal ab und zweite Mal ab. Und dann passiert etwas, wovon sie überwältigt werden. Das wird nicht weniger. Das wird nicht mehr, aber das wird nicht weniger. Die brechen ab. Und ich kann mir gut vorstellen, auf einmal wird man großzügiger, man bricht größere Stücke ab und es wird nicht weniger. Ihr könnt euch vorstellen, was die Jünger damals empfunden haben. Wie ihr Herz mit der Dankbarkeit und Freude erfüllt war und wie großzügig sie dann ausgeteilt haben, das wurde nicht weniger. Viele Jahre beim Lesen der Schrift ist mir das nie aufgefallen. Dass die Vermehrung der Brote und Fische passiert nicht in den Händen von Jesus. Das passiert nur dann, wo die Jünger es weitergeben. Herr Jesus hat das gesegnet, er hat es gebrochen, das wurde nicht mehr. Als die Jünger es weitergeben, dann passiert diese wunderbare Vermehrung. Oft wollen wir es vorher sehen, wenn es mehr wird, wenn es viel wird. Herr, wenn du mich segnest, dann bin ich bereit zu geben. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Pastor in Amerika. Die haben eine große neue Kirche gebaut. Man weiß, in Amerika baut man in anderen Dimensionen. Die Kosten gehen in die Millionen. Und nach einem Gottesdienst kommt ein Bruder zum Pastor und sagt, Pastor, ich bin so begeistert von der Vision, die wir haben als Gemeinde, dieses neue große Gemeindehaus bauen. Wenn ich 1 Million hätte, ich würde es sofort dir geben. Pastor schaut ihm liebevoll an und sagt, Bruder, lassen wir das mit einer Million. Wie wäre es mit den $10 in deiner Tasche? Mein Sohn fragte mich einmal, Papa, was macht Bill Gates mit seinem vielen Geld? Und ich sage, und was würdest du damit machen? Und dann hat er großartig aufgezählt, Missionsprojekte und armen Kindern und das und jenes. Dann habe ich zu ihm gesagt, er heißt Jonathan. Ich sage, Jonathan, das ist so. Wir wissen immer besser, was man mit fremdem Geld machen soll. Was man mit fremden Mitteln so alles anstellen man würde. Aber der Herr sagt, verwalte das, was ich dir anvertraut habe. Wie wäre es mit den $10 in deine Tasche? Verwalte die zur Ehre des Herrn. In dieser Geschichte werden alle Menschen satt, es bleibt noch viel übrig. Ein großes Wunder ist geschehen. Und davor geschieht eine Frage, die ich bewusst kurz übersprungen habe. Herr Jesus sagt, was habt ihr? Herr Jesus fragt nicht von uns, was wir nicht haben. Oft ist es so, wenn wir in der Gemeinde reden, die Leute sagen, ja, ich habe so wenig Zeit. Ich bin von der Arbeit beansprucht. Der andere sagt, ich bin nicht begabt. Wir brauchen jemanden für die Kinderarbeit. Die Leute sagen, ja, ich bin nicht so begabt mit den Kindern. Ich kann nicht so gut singen. Ich habe keine evangelistische Gabe. Jesus fragt nicht danach, was wir nicht haben. Seine Frage ist, was hast du? Was hast du an Begabung? Was hast du an Zeit? Was hast du an Mitteln? Er fragt niemals danach, was wir nicht haben. Und dann schaut er uns liebevoll an, wie die Jünger, und sagt es, gib das mir. Gib das mir und ich will das segnen. Er nimmt diese 5 Brote und 2 Fische, segnet sie. Und was macht er dann? Er gibt es den Jüngern zurück und sagt, jetzt kannst du weitergeben. Davor waren es nur 5 Brote und 2 Fische. Jetzt sind das 5 Brote und 2 Fische, die vom Herrn gesegnet sind. Und wenn der Herr das gesegnet hat, dann können wir fröhlich gehen und das Wenige, was wir haben, an Zeit, an Begabung, an Mitteln, das können wir dann mit Freuden weitergeben. Weil dann ist es nicht nur das Wenige, was wir haben, dann ist das, was der Herr gesegnet hat. Und dann erlebt man in der Gemeinde, in der eigenen Familie, auf dem Missionsfeld, dass diese Unmenge von Menschen, dass dieser unmögliche Auftrag möglich wird. Und das, was übrig bleibt, die Ernte, ist einfach überwältigend. Jesus wollte, dass diese Hungrige satt werden. Aber noch mehr wollte Jesus, dass seine Jünger eine wichtige Lektion gelernt haben. Was es bedeutet, mit ihm zu leben und in seinem Auftrag zu handeln. Und das möchte ich, das wünsche ich jedem von uns. In unserem Privatleben, in unserem Christsein, auf der Arbeit und zu Hause und in der Gemeinde, dass wir immer ehrlich eine Antwort geben auf die Frage des Herrn, was hast du? Dass wir ihm das zur Verfügung stellen und denn, wenn er das segnet, dass wir fröhlich es weitergeben. Möge der Herr euch segnen. Danke nochmals, dass ich hier war. Möge der Herr euch segnen und Kraft geben in eurem Leben als Gemeinde. Möge der Herr die aufrichten, die müde geworden sind, die Zweifler im Glauben stärken und uns alle Kraft geben, im Glauben zu handeln, wie die Jünger es getan haben. Amen.